Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, sehr geehrte Frau Stadträtin, ich weiß zwar nicht, wo sie genau ist. Ah ja, genau. Sehr geehrter Herr Ballermann, sehr geehrter Herr Inken, ich danke ganz herzlich für die freundliche Einladung an diesem Sonntagvormittag zu Ihnen. Ich hätte nicht erwartet, um ehrlich zu sein, dass Sonntagmorgens das Interesse wirklich so ist, dass dieser Saal gefüllt werden würde. Das freut mich. Das Zweite, ich möchte meinen Vortrag zunächst mit einigen Zahlen, Daten, Statistiken beginnen und auch den historischen Hintergrund in aller Kürze Ihnen aufreißen, weil ich der festen Überzeugung bin, ich hoffe, das funktioniert und Sie sind auch glücklich.
Ich bin glücklich.
Gut.
Ich steuere nur ein bisschen aus.
Für welchen Sender ist das? Für Sie persönlich?
Für mich persönlich und für eine Webseite. Ich
Okay.
gebe Ihnen den Link. Entschuldigung.
Alles klar. Ich möchte zunächst mit einigen Zahlen und Daten beginnen. Ich glaube, dass man nur dann wirklich den Blick in die Zukunft wagen kann, wenn man die Vergangenheit kennt. Ohne die Entwicklung der letzten Jahrzehnte rekurriert zu haben, wird es nicht möglich sein, die Probleme oder auch die Problemlösungsansätze zu diskutieren, mit denen wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten vermehrt auseinanderzusetzen haben. Manche gehen im Umgang mit dem Islam so weit zurück, dass sie sagen, der Islam hat im Grunde genommen eine über tausendjährige Geschichte in Europa, in Deutschland, fangen an beim Karl dem Großen und das geht dann so weiter. Andere bemühen gerne Goethe und andere Größen der deutschen Geschichte, weil diese sich in irgendeinerlei Form mit dem Islam als Religion, als Kultur auseinandergesetzt haben. Ist sicherlich alles richtig und auch in der Geschichte haben sicherlich Muslime in Deutschland gelebt. Das lässt sich alles auch historisch nachweisen. Faktisch aber ist, dass der Islam erst durch die Arbeitsmigration der 60er Jahre zu einem gesellschaftlich wichtigen Phänomen in Deutschland geworden ist. Erst in den 60er Jahren begann durch entsprechende Arbeitsabkommen mit dem damaligen Jugoslawien, also da gibt es die bosnische Minderheit, in Mazedonien gibt es eine große muslimische Minderheit, im Sandschak gibt es eine muslimische Minderheit, Kosovo, mit der Türkei, mit Tunesien. Und in dieser Zeit sind Menschen gekommen, in den 60er Jahren, die aus ganz einfachen Verhältnissen hierher gekommen sind. Deutschland hat in den 60er Jahren keine Ärzte geholt, Deutschland hat in den 60er Jahren keine Ingenieure, keine Anwälte geholt, sondern man hat ganz einfache Arbeitskräfte benötigt und hat auch solche Menschen nach Deutschland damals geholt. Von welcher Zeit sprechen wir? Von den 60er Jahren. Diese Menschen, meine Elterngeneration, haben Köln, Bonn, Duisburg, Essen, meine Heimatstadt Oberhausen, Berlin, Paris, London, Stockholm gesehen, bevor sie Ankara, Istanbul oder Izmir gesehen haben. Und der Kulturschock, mit dem sich diese erste Generation auseinanderzusetzen hatte, ist bis heute nicht wirklich erforscht. Denn meistens war es so, dass diese Menschen der deutschen Sprache nicht fähig gewesen sind. Und deshalb wird heute immer wieder sehr gern darauf zurückgegriffen und gesagt, dass die Muslime in Deutschland, die Muslime in Deutschland, dass die Türken in Deutschland statistisch gesehen im Gesamtverbund schlechter dastehen, auch nach zwei, drei Generationen, als der Gesamtdurchschnitt der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Ja, richtig. Sie dürfen nur nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Sie müssen nämlich zum einen die historische Entwicklung beobachten, erforschen, im Vergleich zueinander setzen und gucken, wie war die Situation in den 60er, 70er Jahren und wie ist sie heute, schulmäßig, sprachmäßig, wirtschaftsmäßig und die ganzen Rahmenbedingungen natürlich mitbedenken. Und das Zweite, Also zum einen muss man diese Entwicklung immer im Blick haben und zum zweiten, die meisten Menschen in Deutschland, die meisten Migranten und die meisten Muslime gehören migrationsbedingt, wie eben dargestellt, der Unterschicht an. Und deshalb ist es richtiger, vernünftiger, sachlich korrekter, diese Schichten miteinander zu vergleichen. Wenn Sie den deutschen Durchschnittswert nehmen, also mit Deutsch meine ich natürlich den Bio-Deutschen, denjenigen, wo man sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft spricht in der Gesellschaft, und diesen dann vergleichen mit einer Gruppe der Migranten, die zu über 80, 70, 90 Prozent, wie auch immer, zur Unterschicht angehören, dann vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Und deshalb ist der Blick in die Vergangenheit wichtig. Punkt 1. Punkt 2. Auch diese Migranten haben sich bis in die späten 80er Jahre hinein, wie im Übrigen auch die Mehrheitsgesellschaft selbst, nicht nur die damalige Regierungskoalition, geführt von Bundeskanzler Helmut Kohl, sondern allgemein die politische Klasse, haben das Migrantenproblem in Anführungsstrichen nicht als solche gesehen. Man hat von Gastarbeitern gesprochen. Diese Menschen, Millionenanzahl, waren Gäste. Gäste brauchen sich nicht zu integrieren in die Gesellschaften, in denen sie leben, weil Gäste kommen, bleiben und gehen wieder zurück. Ich habe eine kurze Zeit lang im Landesinstitut für Schule gearbeitet, in Soest, bevor ich im Schulministerium arbeiten durfte. Und dort habe ich mir die Unterlagen angeschaut, als man beispielsweise in den späten 70er Jahren den muttersprachlichen Unterricht in Nordrhein-Westfalen eingeführt hat. Die Argumentation der Politik, jetzt SPD, also vorhin habe ich von der CDU, FDP gesprochen, jetzt spreche ich von der SPD in Nordrhein-Westfalen, war folgendermaßen. Man sagte, wir müssen dafür sorgen, dass diese Kinder ihre Muttersprache nicht verlernen, nicht vergessen, ihre Kultur nicht vergessen, damit sie es leichter haben, wenn sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren, um sich in die dortigen Gesellschaften hinein zu, jetzt gut aufgepasst, integrieren. Also man hat Integration in diesem Lande aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft bis etwa 1990 herum andersrum gedacht. Zur Ehrlichkeit gehört es, dass man die Fakten differenziert und sachlich darstellt. Wie war es bei den Migranten? Wie war es bei den Muslimen? Man sagte immer, wir haben ein Türkenproblem, wir haben kein Migrantenproblem, wir haben ein Muslimproblem. Die Italiener, die Spanier, die Portugiesen, die haben sich wunderbar integriert. Ja, natürlich, die sind mehrheitlich weg. Gucken Sie sich die statistischen Daten an. In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Hunderttausende Spanier, Italiener, Portugiesen wieder zurück in ihre Herkunftsländer. Und wenn Sie im Schulbereich nochmal die Daten genau angucken, dann haben Sie beispielsweise bei den Italienern genau dieselben Probleme, die Sie auch bei den türkischsprachigen und türkischstämmigen haben. Also es ist wichtig, dass man differenziert guckt. Zweitens, richtig, auch die Migranten, auch die Muslime, übrigens auch die Südeuropäer, wie vorhin da erwähnt, aber auch die Türken selbst, haben sich als Gäste gesehen. Meine Elterngeneration hat gesagt, wir gehen nach Europa, wir gehen nach Deutschland, um dort Geld zu verdienen und mit diesem Geld wollen wir uns ein Stück Ackerland anschaffen, wenn möglich sogar dann einen Traktor kaufen und dann sind wir Bauern in Anatolien, glücklich und zufrieden. Das war auch die Selbstwahrnehmung bei den Muslimen, bei den Türken, bei den Migranten, wie sie wollen. Bei den Spaniern und Italienern nicht viel anders. Genau dasselbe. So. Jetzt haben die Migranten etwa um das Jahr 1990 plus minus, meine Eltern haben bis 1990 plus minus einige Jahre immer gesagt, nächstes Jahr in Ankara, das dürften die Juden unter Ihnen kennen, wenn es welche hier gibt, nächstes Jahr in Ankara, die kommen zufällig aus dieser Gegend, auch die Mehrheitsgesellschaft. Erst um das Jahr 1990 plus minus einige Jahre, so genau benennen, beziffern kann ich es nicht, haben beide Seiten verstanden, wir sind sesshaft. Wir bleiben, wir sind keine Gäste mehr. Mit der Folge, dass sie plötzlich nicht mehr in den Heimatländern, wie bis dahin üblich, investiert haben, sondern sie haben begonnen, sich Eigentum in Deutschland anzuschaffen. Mit der Folge, dass sie nicht mehr Hinterhofmoscheen bauen, wie in den 70er, 80er Jahren noch üblich, sondern mit der Folge, dass sie gesagt haben, jetzt bauen wir schöne Moscheen, weil wir wollen hier bleiben. Jemand, der investiert, wenn er kein Geschäftsmann ist, jemand, der investiert, der viel Geld in ein Land reinsteckt, der dokumentiert damit, dass er dort bleiben möchte. Dann gehen Sie nur in sich selbst hinein. Und deshalb habe ich immer mein Leben lang gesagt, der Bau von diesen ganzen Moscheen, auch wenn sie manchmal für meinen Geschmack, gut, das Wort nehme ich jetzt nicht in den Mund, also meinem Geschmack nicht entsprechen, ist kein Beitrag zur Parallelgesellschaftsbildung, sondern ein Beitrag zur Integration. Eben halt aufgrund der Tatsache, wie ich es jetzt momentan dargestellt habe. Warum gab es in dieser Zeit einen Meinungswechsel bei den Migranten, bei den Muslimen vor allem und dort wiederum vor allem bei den Türkischstämmigen? Weil die zweite Generation herangewachsen ist, meine Generation. Und meine Generation fühlt sich in Deutschland beheimatet, aber nicht in der Türkei. Wenn man wirklich offen und ehrlich ist. Die meisten wollen sich das nicht wirklich eingestehen. Meine Generation, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, für 2, 3, 4 Wochen ist die Türkei wunderbar. Aber dann, wie sagt man, prickelt es schon. Dann will man wieder zurück. Warum? Dort fühlen sie sich nicht heimisch. Sie sind nicht in diesem Land dort aufgewachsen. Und die Eltern, die haben natürlich dieses gesehen, die haben dieses beobachtet und haben gesehen, dass die Kinder in Anatolien keine Zukunft haben. Nehmen Sie nur meine Elterngeneration, sind beide jetzt Rentner. Wenn es nach denen ginge, deren Heimat, bei denen ist die Heimatfrage, Identitätsfrage völlig geklärt. Sie fühlen sich als Türken, deren Heimat ist die Türkei, weil die sind nach Deutschland gekommen, wo sie über 30 waren. Und wenn es nach denen ginge, würden sie ein ganzes Jahr lang in der Türkei bleiben wollen. Aber sie können nicht, weil die Kinder und die Enkelkinder in Deutschland sind. Und die zweite Generation fühlt sich auch deshalb in der Türkei teilweise als fremd, weil sie dort als Deutschländer abgestempelt werden. Aber auch in Deutschland fühlen die sich nicht wirklich heimisch, obwohl man zu Hause sich hier fühlt, sich hier beheimatet fühlt. Auf der Akzeptanzebene scheitert es hier. Und deshalb spricht man hier von Ausländern immer noch, wenn man von Türken spricht, von Migranten spricht, von Muslimen spricht. Und daher, meine Generation arbeitet mit doppelten Identitäten. Man spricht von Deutsch-Türken, von Deutsch-Italienern, von Deutsch-Spaniern. Ich glaube, dass das auch ehrlich ist. In der dritten Generation mag sich das weiterentwickeln. Wie sich das weiterentwickeln wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab, aber nicht nur von den Migranten alleine, auch von ihnen, selbstverständlich auch von ihnen, aber auch vom politischen Klima in Deutschland, von der gesellschaftlichen Akzeptanz und auch von den Akteuren, die in diesem Bereich tätig sind. In Deutschland haben wir es zu tun mit rund 4 Millionen Muslimen mittlerweile. Das sind etwa 5% der Gesellschaft. Wenig auf den ersten Blick. Manche reden an der Stelle von einer Islamisierung Europas, von einer Islamisierung Deutschlands. Ja, dann gucken Sie mal genau hin. Wir haben in Deutschland nach den Statistiken des Nationalen Integrationsplans 15 Millionen circa, und diese Statistik ist mindestens 5 Jahre alt, die dürfte mittlerweile gestiegen sein, mindestens 15 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte. Was heißt Migrationsgeschichte? Das sollte man vielleicht auch definieren. Entweder Papa oder Mama haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Ich bin deutscher Staatsbürger. Meine Tochter hat Migrationsgeschichte, obwohl sie auch den deutschen Pass hat, weil der Papa eine andere Muttersprache als Deutsch hat. Also damit sind die Russlanddeutschen mit abgedeckt, die teilweise noch Russisch sprechen und so weiter. 15 Millionen Menschen. Von diesen 15 Millionen Zuwanderern in Deutschland sind aber nur 4 Millionen Muslime. Also ist die Zuwanderung nach Deutschland mehrheitlich, und zwar zu 70%, wer Mathematik begabt ist, kann das hochrechnen, nicht muslimisch. Punkt 1. Punkt 2. Gucken wir uns die Daten genauer an, haben wir es zu tun mit etwa 900.000 muslimischen Schülerinnen und Schülern. Das sind etwa in Nordrhein-Westfalen 320.000 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt an der Zahl gemessen sind es etwa 10% Gesamtzahl. Gehen Sie in den Grundschulbereich rein, haben Sie es etwa bei 15%. Also Sie sehen, die Zahlen steigen. Aber es ist nicht so, dass die Muslime jetzt 3, 4, 5 Kinder im Durchschnitt hätten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, das Geburtsverhalten der Migranten ist in etwa in den letzten 10, 20 Jahren statisch geblieben. Hat sogar einen leichten Knick nach unten bekommen. Das Problem eher ist, dass in der Mehrheitsgesellschaft zu wenig Kinder sind. Das ist das Problem. Und trotz dieser Sachlage werden wir nur in diesem Bundesland Nordrhein-Westfalen zwischen 2025, also Sie sehen, meine statistischen Daten sind einige Jahre alt, weil das schon einige Jahre her ist, seitdem ich dort gearbeitet habe. Also nehmen Sie nur 2005 und 2020, 15 Jahre. In diesen 15 Jahren wird die Gesamtschülerzahl in ganz Nordrhein-Westfalen um 10-15% sinken. Trotz dieser Situation. Also haben wir nicht das Problem, dass wir zu viele Schüler haben, sondern zu wenig Schüler haben. Und die Stärke, die wirtschaftliche Kraft dieses Landes hängt von Menschen ab. Und deshalb wird es uns nicht helfen, in Anführungsstrichen, auf die Muslime in Anführungsstrichen in öffentlichen Diskussionen zu hauen, weil wir irgendwie mit unserem Nachbarn nicht zufrieden sind oder weil uns irgendetwas da nicht gefällt. Weil wenn Sie auf diese Leute hauen, hauen Sie auf Ihre eigene Zukunft. Gucken Sie, ich habe gesagt, 15% in den Grundschulen sind etwa muslimisch in Nordrhein-Westfalen. Ich habe jedoch eines vergessen zu sagen. Das ist der Landesdurchschnitt. Jetzt gehen Sie nach Köln, gehen Sie nach Bonn, gehen Sie nach Duisburg, kommen Sie nach Essen, in Ihre Stadt. Hier haben Sie es nochmal mit einer Vermehrung dieser Daten zu tun. Die genauen Zahlen für Essen liegen mir leider nicht vor, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Quote hier viel höher ist als im Landesdurchschnitt, weil diese Daten beziehen Kleve mit ein, beziehen, weiß ich nicht, das Sauerland mit ein, die Eifel mit ein und so weiter. Und deshalb sitzen wir alle gemeinsam, ob wir nun Muslime, Juden, Christen, Atheisten, Agnostiker oder was auch immer sind, in diesem Boot. Wenn wir uns gegenseitig polarisierend die Köpfe einschlagen, hat keiner was davon. Das muss erst einmal ganz klar in allen Köpfen ankommen. In einer Familie kann es Streit geben. In einer Familie kann es Dispute geben. Aber am Ende sind sich alle bewusst, wir sind eine Familie. Irgendwie müssen wir uns einigen. Und dieses Bewusstsein, dieses Wir-Gefühl vermisse ich momentan noch in Deutschland in Bezug auf die Islamdebatte jedenfalls. Dass der Islam in Deutschland immer allgegenwärtiger wird von muslimischen Nachbarn, Muslime im Kindergarten, Schule, im Betrieb, über die Berichterstattung in den Medien zur deutschen Islamkonferenz, zum islamischen Religionsunterricht und zur Etablierung islamischer Theologie an deutschen Universitäten, bis hin zu Theken- und Gartenzaungesprächen, wird kaum jemand in Frage stellen. Dennoch stellt der Islam in der Wahrnehmung der meisten Menschen in Deutschland eine fremde und zugewanderte Religion dar, auch nach 50 Jahren dauerhafter Präsenz. Es bestehen aufgrund der zahlreichen politischen Begleiterscheinungen weltweit enorme Irritationen und Ängste in der Mehrheitsgesellschaft, die stark mit Vorurteilen und Ressentiments einhergehen. Zur gleichen Zeit befinden sich viele Muslime in der Tat zwar körperlich in Deutschland, mit ihrem Geist jedoch in ihren Herkunftsländern, was eine Integration nicht gerade erleichtert. Darüber hinaus gibt es deutlich gilt es deutlich zu unterstreichen, dass innerhalb der deutschen Gesellschaft der Islam die Religion einer ökonomisch und sozial benachteiligten Minorität ist und diese Menschen erst seit ca. 50 Jahren vermehrt in Deutschland leben und also weiterhin Fremde unter Einheimischen bleiben. Integration und auch die religiöse Eingliederung stellen eine Mammutaufgabe dar und sind eher mit einem Marathon zu vergleichen als mit einem Spurt, wie er sich in der Berichterstattung und den entsprechenden politischen Wünschen, insbesondere nach dem 11. September, dargestellt hat. Bis es folglich soweit sein wird, dass sich auch die Mehrheit der Muslime als gleichwertige Einheimische fühlen kann und wird, gehen meines Erachtens noch mindestens 2 Generationen ins Land, was zum Teil sicherlich immer noch den weit verbreiteten, kulturell und historisch verwurzelten Vorurteilen geschuldet ist. Die in den letzten Jahren veröffentlichten Studien bestätigen dies. Eine wurde vorhin dargestellt. Ich kann Ihnen eine andere Studie darstellen. Man sagt, diese ganzen Vorurteile hängen mit Ängsten in der Mehrheitsgesellschaft zusammen. Richtig, wohl wahr. Und vor allem mit Terror mit dem 11. September. Nicht wirklich. Sehen Sie, am 11. September 2001 gab es eine veröffentlichte Studie in der FAZ, die damalige und jetzige Leiterin des Allensbach-Institutes, Renate Köcher, hat einen Artikel geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich betone, am 11. September 2001. Es sei denn, die Frau war eine Prophetin, dann kann ich dazu nichts sagen. Mit dem Titel Gefühle tiefer Fremdheit. Das ist sozusagen der Aufhänger. Man hat die deutsche Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf den Islam abgefragt. Über 70% der Deutschen verbinden das Christentum mit Nächstenliebe. Nein, pardon, ein Fehler. Über 90%, was mich sehr überrascht hat, weil die Quote derjenigen, die sich als gläubig bezeichnen in der Mehrheitsgesellschaft, die sich als christlich bezeichnen, ja noch niedriger ist als diese Quote. Dieselbe Mehrheitsgesellschaft hat in Bezug auf den Islam gesagt, dass, wenn sie das Wort Islam hören, zu ca. 70% an Gewalt denken, an eine antidemokratische Grundhaltung denken, an Frauenfeindlichkeit denken, an Intoleranz denken und so weiter. Zu ca. 70% vor dem 11. September. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 2001 auch vor dem 11. September eine Studie gemacht, Ulrich von Villamowitz, abrufbar im Internet, und hat die Türken in Deutschland abgefragt, wie sie es mit der Demokratie halten, wie sie es mit Menschenrechten halten, wie sie es mit der Religionsfreiheit halten. 90% der Türken in Deutschland sagen, dass für sie die Demokratie die beste Staatsform ist. Einige Jahre später hat die Adenauer-Stiftung eine zweite Studie gemacht, in der sie verglichen hat die Zufriedenheit mit staatlichen Einrichtungen bei den Muslimen und bei der Mehrheitsgesellschaft selbst, bei den Türken, Verzeihung, und bei der Mehrheitsgesellschaft selbst. Die Positivwerte waren trotz des fehlenden Akzeptanzgefühls bei den Muslimen in Deutschland, bei den Türken in Deutschland, viel höher. Also die Türken vertrauen der Polizei, den politischen Parteien, dem Staat, dem Justizwesen immer um 2, 3, 4 Punkte mehr, als es diejenigen tun, die der Mehrheitsgesellschaft selbst angehören. Was mich sehr überrascht hat, aber anscheinend sind das die Daten. Ich erkläre mir das damit, dass diese Menschen die Situation, die politische Situation in Deutschland mit der Situation in ihren Heimatländern verglichen haben damals und die Zufriedenheit daher hier viel höher war, weil die Demokratie in Deutschland einfach viel entwickelter ist als anderswo. Doch wie ist es nun tatsächlich um die Beheimatung des Islam in Deutschland bestellt? Ist er inzwischen hier angekommen oder auf dem Weg, oder befindet er sich auf dem Weg? Dazu, Vorurteilen und Skepsis zum Trotz, haben sich die meisten Menschen mit der multireligiösen Situation in Deutschland abgefunden. Und die Mehrheit der Muslime fühlt sich in Deutschland beheimatet. Vor diesem Hintergrund sind die Muslime in Deutschland auf dem Weg, ein gleichberechtigter und normaler Bestandteil der Gesellschaft neben anderen Religionsgemeinschaften zu sein. Lange wurden islamische Theologen und Imame durch muslimische Gemeinden aus den Herkunftsländern nach Deutschland importiert, da staatliche Stellen in Deutschland wenig Interesse an diesem Thema zeigten. Hier besteht faktisch eine strukturelle Ungleichheit der Muslime, da sie nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt und damit letztlich nicht von allen damit verbundenen Rechten, wie etwa der Einrichtung von islamischem Religionsunterricht, theologischen Fakultäten etc. profitieren können. Erst in den letzten Jahren wurde die Bedeutung des Themas für die religiöse Partizipation und Integration der Muslime von nahezu allen politischen und gesellschaftlich relevanten Akteuren verstanden. Ich möchte mich im Folgenden aus drei Blickwinkeln dem Stand der Dinge bezüglich der Beheimatung des Islam in Deutschland annähern. Einerseits mit Blick auf den islamischen Religionsunterricht und die Entwicklung islamischer Theologie an deutschen Universitäten und andererseits mit dem Fokus auf dem Verhältnis zwischen Scharia und Verfassungsstaat aus einem Zugang heraus, der immer wieder als irrige Standardbegründung dafür angeführt wird, warum beheimateter Islam in Deutschland nicht wünschenswert und oder sogar unmöglich sei. Schwierig wird es, will man empirisch nachweisen, wie es um den Islam in Deutschland bestellt ist, da die Forschung in den Kinderschuhen steckt und viele Daten einfach noch nicht erhoben, geschweige denn ausgewertet sind. Fest steht, dass inzwischen über 4 Millionen Muslime in Deutschland leben und der Islam somit zur drittgrößten Glaubensgemeinschaft geworden ist. Die meisten davon sind hier geboren mittlerweile und fühlen sich hier auch heimisch. Aufgrund der strukturellen Vorgabe, etwa im Bereich der Religionsfreiheit, auch mit ihrem Glauben heimisch, so dass meines Erachtens zumindest von dieser Seite von Beheimatung gesprochen werden kann. Was bedarf es, um von Beheimatung sprechen zu können? Wie sieht es mit der Mehrheitsgesellschaft aus? Sollte man überhaupt noch von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft sprechen, wenn es um Beheimatung geht? Vielleicht liegt das Ziel eher darin, die Grenzen zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft aufzuweichen und eine Gesellschaft anzustreben, die in ihrer Vielfalt gemeinsam in Deutschland beheimatet ist. Ein Wir-Gefühl, ein neues Wir-Gefühl. Dann sind wir allerdings noch ein ganzes Stück von dieser Beheimatung entfernt, denn das Gemeinsame funktioniert eventuell in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, jedoch noch nicht gesamtgesellschaftlich. Dazu bedarf es der Öffnung, des Dialogs, des Respekts und der Toleranz auf beiden Seiten. Papier ist geduldig, und solange die Religionsfreiheit auf dem Papier steht, auch wenn es das Grundgesetz ist, jedoch von niemandem in concreto beansprucht wird, gibt es kaum Probleme im gesellschaftlichen Zusammenleben. Erst wenn etwa das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Religionsfreiheit umgesetzt werden soll, treten die Konflikte auf. Der Bau von Moscheen, etwa auch mit Minaretten, der Gebetsruf, die kopftuchtragende Lehrerin, der sogar mittlerweile Schülerin, Kassiererin und Ärztin, der Wunsch auf Gleichbehandlung und Anerkennung des Islam als Religionsgemeinschaft, all dies sind und bleiben ungelöste Probleme in der Islamdebatte in Deutschland. Von den ganzen Rechten, die allein anderen Religionsgemeinschaften zustehen, wie etwa der massiven staatlichen finanziellen Förderung, dem Bau von konfessionellen Kindergärten, Schulen, ich selbst darauf einer, Hochschulen, Krankenhäusern, Altersheimen, Förderwerken sind die Muslime meilenweit entfernt. Ja selbst die Forderung danach wird bereits als der Ruf zur Bildung einer Parallelgesellschaft verstanden. Es sind aber auch einige vernünftige Schritte eingeleitet worden, die vielversprechend sind. Einen Schritt in diese Richtung bieten sicherlich die Einführung islamischen Religionsunterrichts und die Etablierung islamischer Theologie oder Studien an deutschen Universitäten, die einen wissenschaftlichen Dialog und die oben genannte notwendige Forschung ermöglicht und zudem wissenschaftliches Personal für die hier ansässigen Moscheen ausbildet. Religionsunterricht. In Deutschland haben wir keine Laizität, keinen Laizismus. Manche sind sich dessen nicht bewusst, kennen also das Grundgesetz nicht. In Deutschland sprechen wir von der hinkenden Trennung zwischen Staat und Religion. Wir haben das Kooperationsmodell. Und meines Erachtens hat sich das auch gut bewährt. Dadurch ist es beispielsweise gelungen, religiöse Extremismen im Bereich des Christentums, wie wir es etwa in Nordamerika beobachten können, so etwas haben wir in dieser Form in Deutschland nicht, weil die großen Kirchen in diese Struktur der staatlichen Hochschulen integriert sind. Und deshalb bin ich persönlich auch der festen Überzeugung, dass wir auch eine strukturelle Integration des Islams, der muslimischen Organisationen nach Deutschland benötigen. Denn die Kemalisten haben in den 20er, 30er Jahren versucht, die Religion in der Türkei völlig aus dem öffentlichen Leben wegzudrängen, zu verbannen. Denn es waren, wenn Sie so wollen, positiv gewertet Aufklärungsidealisten, negativ gewendet Aufklärungsfundamentalisten. Man hat jegliche religiöse Bildung verboten, an staatlichen Einrichtungen, auch im gesellschaftlichen Bereich war es sehr, sehr schwer. Diese Kemalisten selbst hatten die Losung, dass sie sagten, Religion ist etwas für Ungebildete, für nicht mündige Menschen. Wir müssen die Menschen aus dieser, wenn Sie so wollen, selbstverschuldeten Entmündigung herausholen. Und das können wir nicht mit Religion. Aber dieselben Kemalisten waren es, die Ende der 40er Jahre diese religiösen Bildungseinrichtungen wieder aufgebaut haben. Sie haben die theologische Fakultät an der Universität Ankara aufgebaut. Warum? Weil sie gesehen haben, man kann religiöse Gefühle der Menschen nicht mit staatlicher Gewalt bekämpfen. Was ist passiert? Als Reaktion auf diese kemalistische Hardliner-Politik in den 20er, 30er, 40er Jahren, in der Zivilgesellschaft haben sich neue religiöse Gruppierungen gebildet, die plötzlich die Bevölkerung auf ihrer Seite hatten. Dann haben die Kemalisten gesagt, dann machen wir doch bitte lieber, ich formuliere es jetzt ein bisschen platt, Entschuldigung, dann machen wir doch lieber unseren eigenen Islam, als dass wir den Islam sozusagen, in Anführungsstrichen, diesen Extremisten überlassen. Und deshalb gibt es in der Türkei mittlerweile über 30 theologische Fakultäten. Es gibt eine Religionsbehörde mit über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, trotz des Laizismusprinzips. Es sind Staatsbeamte, die Imame. Und Deutschland hat keine Staatskirche. Das ist auch gut so. Ich favorisiere nicht das türkische Modell. Im Gegenteil. Weil ich denke, dass es viel zu sehr in den Bereich der Religionsfreiheit eingreift. Ich favorisiere aber auch nicht das französische Modell. Weil wenn Sie das französische Modell favorisieren, dann müssen Sie es zulassen, dass es parallele Hochschulen gibt. Dass es parallele Schulen gibt. Die gibt es in Frankreich. Katholische Hochschulen, katholische Universitäten, die nichts mit dem Staat zu tun haben. Will man das in Deutschland oder will man lieber, dass man die islamischen, theologischen Einrichtungen in den staatlichen Schulen integriert, so wie im Bereich der katholischen evangelischen Theologie ja auch üblich, obwohl es dort auch Ausnahmen gibt. Und in Deutschland haben wir genauso an staatlichen Schulen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, die Möglichkeit auf Religionsunterricht. Ich selbst auf einer katholischen Grundschule. Wir haben jeden Morgen das Vaterunser gebetet. Die Geschichte habe ich allzu häufig erzählt. Ich will Sie damit nicht langweilen, aber ich glaube, hier sind einige, die da diese Geschichte nicht kennen. Auf dieser katholischen Grundschule hat man jeden Morgen Vaterunser gebetet, in Oberhausen. Und ich habe meinem Papa davon berichtet und habe gesagt, Papa, wir sind doch Muslime, aber die beten an der Schule jeden Morgen dieses Vaterunser. Dann hat mein Papa gesagt, du sagst deinem Lehrer, dass wir Mohammedaner sind, was ja völlig falsch ist. Muslime sind nicht Mohammedaner, aber mein Vater wusste es damals auch nicht besser. Er ist ein einfacher Mensch. Und du betest zwar nicht dasselbe Gebet, was sie beten, damit das klar ist, wir sind nämlich Muslime, aber wenn deine Mitschülerinnen und Mitschüler beten, stehst du aus Respekt gegenüber denen mit auf und sitzt nicht, aber sagst innerlich ganz ruhig Allah, 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 ohne deine Nachbarn zu stören. Und das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Ich habe also quasi meine Mitschüler respektiert, indem ich damit aufgestanden bin, aber mitgebetet habe ich nicht, weil das nicht meine Religion ist. Und ich habe mich in dieser Schule immer wohl behütet gefühlt. Und wenn meine Tochter nächstes Jahr eingeschult wird, möchte ich, wenn es nach mir geht, dass sie auch auf diese Schule kommt. Sehen wir mal. Wie sieht es im Bereich des islamischen Religionsunterrichts aus in Deutschland? Nicht sehr prickelnd. 900.000 muslimische Schüler, in Nordrhein-Westfalen 320.000. Wir haben seit rund 10 Jahren Schulversuche. Am Anfang hieß das Ganze islamische Unterweisung, dann hieß es Islamkunde und jetzt soll das Ganze umgenannt werden in islamischen Religionsunterricht. Wenn Sie diese Schulversuche sich anschauen, nehmen wir konkret das Bundesland Nordrhein-Westfalen, dann bedient man über diesen Schulversuch von den 320.000 muslimischen Schülern rund 10.000 muslimische Schülerinnen und Schüler. Das findet etwa an 120, 130 Schulen statt, wird angeboten von etwa 80 Lehrkräften. 10.000 zu 320.000, das sind, mathematisch bin ich nicht sehr begabt, aber ich glaube etwa 3%. 97% aller muslimischen Schülerinnen und Schüler in diesem Bundesland bekommen kein Angebot im Bereich des islamischen Religionsunterrichts. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war schon zu meiner Generation so. Als katholischer Religionsunterricht war, hatte ich Türkisch. Ich habe nichts gegen Türkisch. Aber das Pendant zum katholischen Religionsunterricht ist doch nicht Türkisch. Entschuldigung. Das Pendant zum katholischen Religionsunterricht ist entweder Ethik, evangelischer Religionsunterricht oder islamischer Religionsunterricht. Das gab es damals nicht. Entweder bekamen wir damals eine Freistunde oder wir durften in den türkischen Unterricht oder was auch immer. Und sie fühlen sich da nicht besonders, wie soll ich sagen, akzeptiert an der Stelle, wo alle anderen eben halt in den Religionsunterricht gehen und sie stehen dann auf dem Pausenhof allein. Und deshalb sage ich, ohne Gleichberechtigung, ohne Gleichbehandlung, ohne Partizipation, ohne Teilhabe, wird es keine Integration geben. Ohne Integration wird es keine Identifikation mit Deutschland geben, keine Beheimatung geben. Und ohne Beheimatung werden wir immer auch in den nächsten 20, 30 Jahren von den Türken, von den Italienern, von den, ich weiß nicht wen sprechen. Aber am Ende dieses Prozesses wünsche ich mir, dass wir von den Deutschen sprechen, die unterschiedliche Herkünfte haben und diese Herkünfte auch nicht leugnen, zu diesen Herkünften auch stehen. Aber am Ende brauchen sie einen Deckel. Ja, so wie sie in der Türkei, sag ich mal, das Türkischsein als Deckel haben und dort andere Minderheiten haben, wird es auch in Deutschland sein müssen. Ohne diesen Deckel können sie nämlich die Gesellschaft nicht zusammenhalten. Und dafür müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Wenn beide Seiten aufeinander nicht zugehen und polarisieren und pauschalisieren und am liebsten sich gegenseitig die Köpfe hauen würden, so wie man den Eindruck hat, wenn man die Zeitung liest oder im Fernsehen Podiumsdiskussionen anschaut, da denke ich, wo bin ich denn hier gelandet? Ich lebe anscheinend in einer anderen Gesellschaft. Also meine Lebensfähigkeit in meiner Heimatstadt entspricht jedenfalls nicht dem, was ich im Fernsehen sehe teilweise oder was ich in Büchern lese, wie von Leuten von Sarrazin und Co. Der Prozess der Beheimatung funktioniert in allererster Linie über die hier lebenden muslimischen Kinder und Jugendlichen. Das ist die Zukunft Deutschlands, zu etwa 20-30%. Hier geboren und sozialisiert sind ihre Wurzeln bereits stark mit Deutschland verbunden. Sie beherrschen ganz selbstverständlich die deutsche Sprache und fühlen sich hier heimisch. Ihre Religion findet aber häufig de facto quasi in einer anderen Welt statt, in der Familie und in der Moschee, wo eine andere Sprache gesprochen wird und andere Traditionen gepflegt werden. Dies stellt erst einmal keine Schwierigkeit dar, solange sich diese beiden Welten nicht berühren. Entschwimmen kommen muslimische Kinder und Jugendliche jedoch in dem Augenblick, wenn sie über ihren Glauben ins Gespräch kommen wollen, und zwar außerhalb ihrer Gemeinde. Ich selbst habe diese Erfahrung gemacht. In der Moschee, habe ich bestimmte islamische Termini gelernt. In dem Moment, wo ich diese Termini in die deutsche Sprache übersetzen sollte, habe ich angefangen zu zittern. Mir fielen die Begrifflichkeiten. Ich kannte das nicht. Und wer nicht sprechen kann, hat ein erhebliches Problem. Ohne Kommunikation, ohne Austausch können sich Menschen nicht verständigen. Die Türken sagen, Entschuldigung, Tiere verständigen sich übers Riechen, Menschen übersprechen. Und die Sprache in Deutschland ist Deutsch. Und deshalb brauchen wir auch den islamischen Religionsunterricht, damit die muslimischen Kinder die Fachbegriffe, die Fachausdrücke ihrer Religion und die der Mehrheitsgesellschaft kennen, um sich austauschen zu können. Hier fehlt ihnen schlicht und einfach das Vokabular. Christliche deutsche Fachbegriffe meinen vielleicht Ähnliches, lassen sich jedoch nicht einfach so adäquat einsetzen, so sie denn überhaupt bekannt sind. Muslimischen Kindern und Jugendlichen in Deutschland fehlt die religiöse Sprachfähigkeit, was sich im Versuch des Austauschs ungefähr so schwierig gestaltet, als wollte ich mit meiner Alltagssprache einen medizinischen Fachvortrag halten. Man stelle sich vor, was mit der Menge und der Intensität der Vorurteile geschehen wäre, hätten Kinder und Jugendliche bereits in den letzten 10, 20 Jahren frei und selbstverständlich von ihrer Religion Auskunft geben können. Dass islamischer Religionsunterricht nun auf dem Wege ist, schulisches Regelfach wie der evangelische und katholische Religionsunterricht zu werden, hat also in Bezug zum Dialog und zur Öffnung einen sehr hohen Stellenwert. Nicht vergessen werden dürfen natürlich die Akzeptanzsteigerung gegenüber dem Islam im Allgemeinen, der gesteigerte muslimische Selbstwert der Schülerinnen und Schüler, die ihre Religion an ihrem Lernort angekommen und ernst genommen sehen. Sehen Sie, ich habe in Bonn in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet, 90% Migranten an der Schule, über 70% Muslime, mehrheitlich arabische Herkunft. Ich habe meinen Unterricht angeboten, kurz nach dem 11. September. Eine marokkanische Mutter kam zu mir in den Unterricht, hat sich in die letzte Reihe gesetzt, hat natürlich angefragt. Ich habe gesagt, keine Bedenken, setzen Sie sich bitte. Ich habe meinen Unterricht regulär gemacht, nicht angemeldet war die Dame. Das war am Anfang meiner Lehrertätigkeit in Bonn, kurz nach dem 11. September. Am Anfang haben an meinem Unterricht ca. 50-60% der Schüler teilgenommen. Zwei, drei Wochen nach dem Besuch dieser Dame ging die Quote auf über 90%. Ich habe dann Nachforschungen getätigt. Die Frau war eine Meinungsmacherin bei denen in der Gegend. Ich sage auch die Gegend Bonn-Tannenbusch. Sie hat dann gesagt, ich war bei Herrn Utschan im Unterricht. Der Utschan macht keinen schlechten Eindruck, sage ich jetzt mal einfach so. Und plötzlich ging die Quote entsprechend hoch. Und am Ende des Jahres, als ich mich von dieser Schule verabschiedet habe und mich in Duisburg-Marxloh an einer Schule beworben habe, übrigens der Schulleiter hatte ernsthafte Bedenken bei der Aufnahme, weil er sagte, Herr Utscher, alle wollen Sie weg aus Duisburg, hier, Sie wollen von Bonn nach Duisburg. Was haben Sie in Bonn verbrochen, sagte er zu mir. Ich sage, ich habe nichts angestellt, ich habe nur Heimweh, ich bin Oberhausen, ne? Sagt er, das glaube ich Ihnen nicht. Also alle wollen Sie hier weg. Na, ist so. Aber passen Sie auf, ich arbeite an drei Schulen in Bonn, das sind meine Schulleiterinnen und Schulleiter, rufen Sie an. Und nach 20 Minuten durfte ich unterschreiben. Duisburg-Marxloh, Hauptschule. Damals dann Gesamtschule und mittlerweile heißt das Grillo-Gesamtschule. Ich mache mal ein bisschen Werbung für meine alte Schule. So, und als ich mich dann von Bonn damals verabschiedet habe, nach einem Jahr zu dieser Schule in Duisburg, hat meine Schulleiterin damals zu mir gesagt, Herr Utschardt, mit diesem islamischen Religionsunterricht haben wir was Gutes getan. Ich bin Atheistin, ich habe eigentlich nichts zu tun mit Religion, aber trotzdem haben wir damit was Gutes getan, weil die ganzen Eltern jetzt zu mir gesagt haben, am Elternsprechtag, sie fühlen sich in der Schule anerkannt. Und das ist wichtig. Anerkennung ist wichtig, weil sie sehen einen Teil ihrer Kultur, einen Teil ihrer Identität an der Schule vermittelt, an der Schule präsent. Und das steigert die Identifikation auch mit dieser Schule. Und deshalb ist das unter anderem wichtig, aber auch nicht nur deshalb. Im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts können Sie auch Extremismus vorbeugen. Im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts können Sie Sprache vermitteln. Im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts können Sie Werte vermitteln. Sie können die Kinder und Jugendlichen dialogfähig machen. All das ist im Gesamtpaket zu sehen, nicht einseitig. Wenn Sie sagen, wir wollen islamischen Religionsunterricht, um den Fundamentalisten effektiv zu entgegnen, nicht gut, dann haben Sie nur einen Teil. Wenn Sie sagen, wir wollen islamischen Religionsunterricht, damit die Kinder hier ordentlich Deutsch lernen, nicht gut. Wenn Sie sagen, wir möchten islamischen Religionsunterricht, damit sie ordentlich Werte erlernen, nicht gut, dann können Sie in den Ethikunterricht auch gehen. Also, das ist ein Gesamtpaket. Und in diesem Gesamtpaket steht und fällt es, und am Ende des Tages hat religiöse Bildung auch ihren Eigenwert. Das hat sich in Deutschland auch bewährt. Zweitens, Imam-Ausbildung, die Ausbildung von islamischen Theologen in Deutschland. Die allermeisten Imamen sprechen kaum Deutsch. Nicht gut. Wie wollen Sie kommunizieren, wenn Sie der Sprache nicht mächtig sind? Wie wollen Sie einen Beitrag zur Integration Ihrer Gemeinde leisten, in einem Gemeinwesen, wenn Sie selbst in diesem Stadtteil, in dieser Stadt, in diesem Land fremd sind? Wenn Sie selbst nur ein Gast sind? Manche Muslime sind mir böse, weil ich das so offen sage. Ich kriege auch ordentlich, wie sagt man? Helfen Sie mir mal, die Muttersprachler hier.
Drescher.
Ja, exakt. Aber ich sage, ich muss das sagen, weil ich sehe hier ein Problem. Und ich habe Kinder, die ich in diesem Lande heranziehe. Und ich möchte, dass meine Kinder von Theologen, von Imamen auch mitgebildet werden, die mit dem einen Fuß und mit dem einen Bein hier in Deutschland sind, fest verankert sind, die Lebensfähigkeit kennen und mit dem anderen auch in der religiösen Bildungstradition. Nur in dieser Wechselbeziehung kann Religion vermittelt werden. Ansonsten gehen sie in ein geistiges Vakuum hinein, das uns allen nicht wirklich weiterhelfen wird. Und mittlerweile, darf ich fragen, wie lange die Zeit noch ausreicht für meinen Vortrag? Dementsprechend will ich kürzen oder...
10, 15
Minuten. Gut. Ja, ich denke, den letzten Punkt, den sparen wir uns für die Diskussion auf. Da wird es sicherlich noch Fragen geben. Die Ausbildung von Theologen und Imamen ist von größter Bedeutung. Zu einseitige Ausrichtungen werden uns an der Stelle jedoch nicht weiterhelfen. Man muss dort sehr, sehr ausgewogen sich positionieren. Wenn Sie sagen, wir möchten islamische Theologie an staatlichen Einrichtungen in Deutschland, um so etwas wie einen hyperliberalen Islam, wenn am liebsten sogar einen säkularen Islam zu etablieren, zu installieren, dann wird es schwierig. Dann werden viele Muslime sagen, gut, mach das mal alleine. Deshalb wird es schwierig sein, einen hyperliberalen Islam an staatlichen Hochschulen aufzubauen. Ebenso wenig, wie Sie einen stockkonservativen, rückwärtsorientierten Islam in Anführungsstrichen Lehren, Forschen anbieten können in dem Bereich. Sie müssen die Waage halten. Sie müssen den Weg der Mitte gehen, wenn Sie Akzeptanz wollen. Ansonsten passieren so Geschichten wie in Münster mit Professor Kalisch. Vielleicht haben Sie das vor einigen Jahren mitbekommen. Und deshalb, viele Muslime fragen mich, sagen Herr Utscher, sagen Sie mal, der Staat fördert das doch nicht einfach so. Der hat doch Absichten. Was will denn der deutsche Staat, wenn er da in diesem Bereich Millionen investiert? Die Leute sind sehr, sehr ängstlich im Bereich der Muslime, weil sie, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein Sprichwort verwende, auch wenn das nicht ganz passend ist, weil sie dem Braten nicht wirklich so ganz trauen. Sagt man das so? Sie sagen, und deshalb wird es unsere Aufgabe sein, einerseits auf Vertrauen in der Mehrheitsgesellschaft zu setzen, andererseits auf Vertrauen bei den Muslimen zu setzen. Wir bekommen viel Zuspruch, viel Unterstützung von der Politik, von der Mehrheitsgesellschaft. Wir bekommen aber auch massive Briefe, E-Mails, wo ich sage, wo bin ich hier gelandet? Und ähnlich, ich darf Ihnen das auch ganz offen hier sagen, ähnlich ist es auch bei den Muslimen. Wir bekommen viel Zuspruch. Wir bekommen aber auch insbesondere von bestimmten Gruppierungen etwa salafistische Couleur, wo ich sage, mein Gott, teilen wir denselben Glauben, sind wir in derselben Religionsgemeinschaft mit diesem Menschen. Das gibt's auch. Aber mein Lebensmotto ist, wenn ich auf meinem Lebensweg von zwei Seiten kritisiert werde, dann denke ich immer, so ganz falsch kann ich nicht liegen. Und Deutschland hat mittlerweile begriffen, wie übrigens die Kemalisten auch in den 40er Jahren, dass man diesen Themenbereich nicht einfach so übergehen darf, sondern man muss hier investieren. Es gibt 4 Millionen Muslime und sie können nicht so tun, als ob es diese Menschen überhaupt nicht geben würde. Und deshalb müssen sie auch dafür sorgen, dass die islamischen Theologen hier ausgebildet werden. Wenn nicht, kein Problem, werden sie gesendet und finanziert zu 100% von anderen Ländern, wie das momentan auch der Fall ist. Und diese Länder machen das nicht, weil sie allzu sehr die Religion lieben, sondern weil das zur Staatsräson gehört. Sehen Sie, egal ob Kemalisten, Konservative oder Nationalisten an der Macht sind, die Imame werden immer gefördert. Das gehört zur Staatsräson. Sie wissen, was ich meine. Noch offener brauche ich nicht reden, hoffentlich. Sonst kriege ich ordentlich einen Ärger. Und deshalb muss es uns in Deutschland auch gelingen, hier in diesem Bereich zu investieren. Im Bereich der Religionslehre. Wir brauchen nur in Nordrhein-Westfalen Hunderte, wenn nicht noch mehr. Und wir müssen auch irgendwie es den Moscheevereinen, Verbänden ermöglichen, sie finanziell zu fördern. Damit sie auch solch unabhängige Imame, Theologen, die in Deutschland sozialisiert, ausgebildet sind, auch durch diese Moscheevereine eingestellt werden können. Jetzt kann man nicht sagen, interessiert uns nicht, wir sind säkularer Staat, machen wir nicht. Die Kirchen, da werden die Pfarrer ja auch nicht bezahlt. Nein, die Kirchen bekommen massive finanzielle Förderungen. Richtig ist, dass der Staat die Pfarrer nicht bezahlt, aber über 2, 3 weitere Ecken gibt es ordentliche Millionen. Die Kirche ist der größte Arbeitgeber nach dem Staat in Deutschland, meine Damen, meine Herren. Ich bin auch nicht dagegen, ich unterstütze das. Ich bin immer dafür, dass die Zivilgesellschaft stark ist gegenüber dem Staat. Deshalb finde ich das auch richtig und es ist wichtig. Die jüdische Gemeinschaft wird unterstützt, das ist auch richtig und wichtig. Die Katholiken, die Protestanten, die syrisch-orthodoxen, die griechisch-orthodoxen. Es gibt in allen diesen Bereichen Religionsunterricht. Einzig der islamische fehlt momentan noch. Das muss kommen. Ich hoffe, dass es auch entsprechend kommen wird. Die Bundesregierung hat mittlerweile entschieden, dank der Weitsicht, ich bin parteipolitisch ungebunden, deshalb kann ich da auch ohne weiteres Namen nennen, dank der Weitsicht unseres ehemaligen Bundesinnenministers Schäuble, der ein hohes Alter hat und wie sagt man, vor Männern in hohem Alter muss man sich fürchten, die haben nichts mehr zu verlieren. Der übrigens auch lange vor Bundespräsident Wolf gesagt hat, Deutschland gehört zu, Islam gehört zu Deutschland und keiner hat was gesagt. Und dieser Mann hat auch die Deutsche Islamkonferenz installiert, um die Integration des Islam voranzutreiben. Und dieser Mann hat auch entsprechende Schritte in diese Richtung hin eingeleitet. Das dritte Thema, mit dieser Bundesförderung, die damals eingeleitet worden ist, über die DEK, über Herrn Schäuble, wird man jetzt an der Universität Tübingen im Südwesten, an der Universität Münster und Osnabrück islamisch-theologische Einrichtungen aufbauen, wo man eben halt diese Religionslehrer, diese Theologen, diese Imame ausbilden wird. Wir haben aber gesagt, so lange können wir nicht warten. Wir haben jetzt schon mit Imamen es zu tun, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind oder die nicht wirklich integriert sind. Bis wir diese Studiengänge aufbauen und unsere Absolventen haben, vergehen mindestens nochmal 10 Jahre. Und so lange können wir und wollen wir nicht warten. Deshalb haben wir gesagt, beginnen wir jetzt schon damit, mit Weiterbildungsmaßnahmen. Und wir haben letztes Jahr den ersten universitären Imam oder, wenn Sie so wollen, ja, sagen wir es so, Imam-Weiterbildungszertifikatsangebot begonnen. Und jetzt in den nächsten Monaten werden die ersten zertifiziert werden mit Bundes- und Landesförderung in Niedersachsen. Ich bin an der Universität Osnabrück. Wie Sie wissen, gehört Osnabrück mit zu Niedersachsen und nicht NRW. Und das wird dann entsprechend weitergeführt werden. Wir müssen da sehr, sehr behutsam sein. Wir müssen die Sensibilitäten aller Parteien mitbedenken. Der politischen Parteien, der Kirchen, der islamischen Verbände, der Organisationen, der Imame selbst, der Basis. Also manchmal denke ich, ist das ein Eiertanz. Manchmal denke ich, bin ich irgendwo auf einem Minenfeld. Ist aber auch gut so. Das letzte Thema, was ich an der Stelle nur anreißen kann, ist die Frage Scharia und Verfassungsstaat. Weil immer wieder Muslimen vorgeworfen wird und es heißt, Muslime können per se nicht Demokraten sein. Warum? Weil der Islam ist die dritte totalitaristische Ideologie nach dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Wenn Sie so denken, prima, wunderbar. Dann haben Sie 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt gegen sich, Sie haben 4 Millionen Menschen gegen sich, dann warten wir mal schön auf den Dritten Weltkrieg. Was ist das für eine Mentalität? Das kommt teilweise im journalistischen, teilweise im populärwissenschaftlichen Gewande daher. Sehen Sie, diese Haltung entspricht weder den tatsächlichen soziologischen, empirischen Befunden, noch lässt sich das ausschließlich in dieser Form theologisch ableiten. Sie können immer aus den Primärquellen einer Religion bestimmte Sachen herausnehmen, herauspicken und sagen, das steht aber im Koran, ich habe es gelesen. Und das steht da und das steht da. Ja, dasselbe können wir auch mit der Bibel machen, mit dem Neuen Testament auch, mit dem Alten Testament auch. Da kann ich auch sagen, ich habe das gelesen, das gelesen, das gelesen. Das ist nicht entscheidend. Wir können es auch mit der Aufklärungsideologie ähnlich machen. Gehen wir mal zurück zu Jean-Jacques Rousseau, was er alles von sich gegeben hat. Und lesen, oder bei den alten Athenern, was dort Demokratie tatsächlich bedeutet. Nein. Wenn Sie so argumentieren, demagogisieren und polemisieren Sie. Sie lassen die Gesellschaft auseinanderdriften. Wenn Sie, es gibt empirische Daten. Über 90% der Muslime sagen, dass Demokratie die beste Staatsform ist. Wer hat diese Studie gemacht? Die Konrad-Adenauer-Stiftung. Wann? In den letzten Jahren. Wo? In Deutschland. Ich spreche also nicht von irgendeinem Land, sondern aus Deutschland. Und theologisch, d'accord, es gibt verschiedene Haltungen, Meinungen dazu. Wenn Sie Scharia so verstehen, wie man es heute in Saudi-Arabien versteht, wenn Sie Scharia so verstehen, wie man es heute im Iran versteht, wenn Sie Scharia so verstehen, wie man es heute vom Westen mit unterstützten Afghanistan versteht, heute, dann haben Sie recht. Diese Praxis, diese Prägung der Scharia lässt sich mit dem Verständnis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zusammenbringen. Ist völlig klar. Aber die allermeisten Muslime, die allermeisten Theologen haben mittlerweile andere Standpunkte entwickelt, die man aber entweder bewusst oder unbewusst nicht zur Kenntnis nimmt. Über 90% der Muslime in Deutschland sagen, wir sind voll zufrieden mit der Demokratie. Das ist das beste System. Hier können wir unsere Religion frei ausleben. Hier wird unsere Religion respektiert, auch wenn es Probleme gibt. Ich habe sie dargestellt. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit der Situation. Und wir brauchen keinen Staat, der eben halt im Gewande der Religion missbraucht und für meine Begriffe teilweise pervertiert. Und dazu gibt es verschiedene Modelle, auf die ich leider nicht eingehen kann, aufgrund der Kürze der Zeit. Gestatten Sie mir aber zum Abschluss einen Ausblick. Zu unterstreichen bleibt der Aufklärungs- und Informationsbedarf in Bezug auf die Imamausbildung in Deutschland und die Verbindung Scharia und Verfassungsstaat sowohl für die Mehrheitsgesellschaft als auch für die Muslime selbst in ihrem Spannungsverhältnis von gelebtem Glauben und säkular geprägter politisch-sozialer Realität. Zur Findung des eigenen Standpunktes sind die Religionen selbst und ihre Führer gefragt. Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, aktuellen Anforderungen, den Bedürfnissen der Menschen und den überzeitlichen Grundsätzen der Religion in einem Prozess zu begleiten, der im Sinne von Beheimatung, Trennendes aufzuweichen und Verbindendes zu stärken vermag. Dies wird jedoch eine hier angekommene islamische Theologie benötigen, deren Aufbau mir sehr am Herzen liegt. Hier geht es um aktive Mitgestaltung der Gesellschaft im sozialen und karitativen Bereich. Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altersheime, Altenheime, Universitäten etc. Denn auch hierin liegt Heimat. Wo ich zu Hause bin, engagiere ich mich, bringe mich ein, investiere aber auch, werde ich bewusst Teil des Ganzen. Konform oder kritisch, leise oder laut, ganz wie es die Situation erfordert. Auch und gerade so wird der Islam in Deutschland Profil bekommen durch Menschen, die sich zeigen. Dies fällt leider immer noch vielen Muslimen aufgrund ihrer Migrationsgeschichte schwer. zur rechtlichen Anerkennung, aber auch zur jener der Mehrheitsgesellschaft, wird es immer wichtiger sein, dass die Position der Muslime Einzug in eben diese Debatten hält. Schweigen unterstützt lediglich Vorurteile und Phobien. Eine wirkliche gesellschaftliche Integration und die damit einhergehende Beheimatung, Identifikation mit dem Gemeinwesen, braucht ganzheitliche Partizipation und ein Umdenken auf allen Ebenen. Diskursbeteiligung kann jedoch nur auf Augenhöhe stattfinden, wenn diese und gleiche oder zumindest ähnliche Voraussetzungen für alle Bürger gegeben sind. Dies gestaltet sich für Muslime in Deutschland schwierig, da sie sich hier noch weitgehend fremd fühlen und auch von der Mehrheitsgesellschaft als Fremde, bestenfalls als Gäste empfunden werden, weitgehend, was einer positiven Beheimatung zuwiderläuft. Hier wären islamische Persönlichkeiten, die intellektuell und sprachlich den Islam vor Ort repräsentieren, also vor allem Religionslehrer, Imame etc., und auch bei der Mehrheitsgesellschaft Beachtung finden, hilfreich. Im Alltag haben die Prediger und Rechtsgelehrten mit Freitagspredigt, Fernsehauftritten, fromme Zeitschriften und Internetportalen einen starken Einfluss auf die konkrete Lebensgestaltung frommer Muslime. Was den Ruf nach hier ausgebildeten und sozialisierten islamischen Theologen nochmals deutlich unterstreicht. Es ist nötig und an der Zeit, dass sich islamische Theologen, Religions- und Rechtsgelehrte auf den Weg machen, um eine Versöhnung mit den Inhalten der politischen Moderne anzusteuern, denn ohne diese Aussöhnung wird sich das gesellschaftliche Zusammenleben in Zukunft nach wie vor deutlichen Diskrepanzen gegenübersehen. Zusammenfassend hat sich verdeutlicht, dass eine Verbindung von Scharia und Rechtsstaat, also der Zustand, in dem Muslime in Deutschland leben, sie können ja ihre Religion praktizieren, keinesfalls als problemlos einzustufen ist und folglich ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung islamischer Theologie an deutschen Universitäten besteht. Eine wirkliche Beheimatung Islam in Deutschland wird ohne hier beheimatete Theologen kaum oder nur oberflächlich möglich sein. Hoffnung machen die vielen Grundsteine, die bereits gelegt sind, mit der Etablierung von islamischer Theologie an deutschen Universitäten und der Ausbildung von islamischem religiösen Personal für die Moscheen und dem Einzug islamischen Religionsunterrichts in die Schule. Damit wird nämlich in die Zukunft Deutschlands in diesem Bereich investiert. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sich rund 90% der Muslime in Deutschland als religiös und demokratisch zugleich bezeichnen. Bertelsmann-Studie, Shell-Studie. Was auf eine Vereinbarkeit jenseits aller wissenschaftlicher Theorien hinweist. Vielleicht ist ja der normale Durchschnittsmuslim in Deutschland in seinem eigenen Beheimatungsprozess deutlich weiter als der Wissenschaftler, der Journalist oder der Politiker einzuschätzen vermag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.